Morgen. Das Wort, um das es heute geht, ist ein ganz kleines, alltägliches Wort. Zwei Buchstaben, läuft uns jeden Tag mehrfach über den Weg vermutlich. Auf Wikipedia heißt es dazu, ja ist ein deutsches Wort mit der Grundbedeutung der Zustimmung, Bestätigung und Bekräftigung. In Wörterbüchern wird es höchst unterschiedlich abgehandelt. Und da bin ich hängen geblieben. Es wird höchst unterschiedlich abgehandelt. Das ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil es ja eigentlich ein Wort ist, was total klar ist, ne, von seiner Bedeutung her. Es geht zwar in Wikipedia bei diesem höchst unterschiedlich um die Frage der Herkunft, also wo das Wort herkommt, aber ich glaube, das ist auch in unserem Alltag so. Der Umgang mit diesem Wort ist höchst unterschiedlich. Kannst du bitte mal dein Zimmer aufräumen? Ja. Und das Ja entspricht nicht unbedingt dem, was das Kind dann auch wirklich tut. Oder Schatz, kannst du mal bitte die Spülmaschine ausräumen? Oder sonst irgendeine andere Hausarbeit? Und dann Ja. Und wie das dann weitergeht, das wissen wir meistens. Und wie oft ertappe ich mich dabei selbst auch, dass mir einer meiner Söhne deutlich macht, Papa, ich möchte jetzt mit dir spielen, Duplo am besten. Und ich sag Ja. Und dann schreibe ich aber erst noch ein, zwei Nachrichten am Handy. Dann muss ich noch dort kurz was machen und hier vielleicht noch kurz was in der Küche machen. Und naja, ich würde mal sagen, mein Ja ist bestenfalls ein sehr gedehntes Ja, das eher die Zukunft betrifft, so in 30 Minuten bis 60 Minuten, als dass dieses Ja so ist, wie mein Sohn es eigentlich erwartet. Nämlich, dass das ein Ja ist, was das Jetzt betrifft. Ja gibt es in unzähligen verschiedenen Varianten. Es gibt auch dieses höfliche Ja, kennt ihr bestimmt auch. War ich gut? Ja. Ja, weil man sich einfach nicht traut, eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Weil das ja irgendwie nett, das gehört sich ja nett, ne? Macht man nett in dem Kontext. Oder wer weiß, ob der andere das dann wirklich so verträgt, wenn man Ja sagt, wenn man Nein sagen würde. Oder man merkt auch, ich bewege mich gerade in so einem Rahmen, da darf ich das einfach nicht sagen. Hier ist irgendwie so ein stiller, heimlicher Konsens. Man darf nichts anderes als Ja sagen. Gell, du magst doch die Oma. Ja, was soll denn das Kind antworten? Selbst Erwachsene tun sich schwer damit zu äußern, wenn sie die Oma nicht mögen. Ein Freund hat mir letztens gesagt, dass ihm seine Oma gestohlen bleiben kann. Aufgrund der Erfahrung, die er mit ihr gemacht hat. Das ist ehrlich. Und es ist selten, sowas zu hören. Und dann dieser große Klassiker, ja mit Einschränkung. Unternehmen wir was? Ja klar, was du willst. Ja, lass spazieren gehen. Ah nee, mein Bein tut ein bisschen weh. Ja, also das ist so die leichte Variante mit Einschränkung. Es gibt noch andere Stufen, die kennt ihr bestimmt. Was wir mit einem Ja wirklich meinen, wer weiß das schon? Ja, unsere Erfahrungen sind auf jeden Fall, sage ich mal, höchst unterschiedlich. Ja ist nicht immer gleich ein Ja. Und es ist nicht einfach, da wirklich durchzublicken. Ja? Und man ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen misstrauisch Personen gegenüber oder dem, was sie sagen. Kann ich die Person jetzt wirklich ernst nehmen? Meint sie das auch wirklich so, wie sie das sagt? Oder hängt da noch was hinten dran? Sagt er oder sie mir die ganze Wahrheit oder vielleicht nur ein Teil? Ja. Heute Morgen geht es um einen kurzen Textabschnitt aus einem Brief, den Paulus an die Christen in Korinth schreibt. Und sollte jemand diesen Text mal im Kontext lesen, dann wird er vielleicht etwas überrascht sein. Denn irgendwie scheint er überhaupt nicht dahin zu passen. Da geht es nämlich darum, dass Paulus nicht gekommen ist, wie er das angekündigt hat, und dass er jetzt darlegt, warum er denn nicht gekommen ist. Weil er gleich zweimal seine Reisepläne geändert hat. Und das ist bei den Korinthern überhaupt nicht gut angekommen. Einige haben ihm vorgeworfen, ja, auf dich kann man sich nicht verlassen. Wenn du Ja sagst, dann heißt es eigentlich Nein. Dein Wort ist überhaupt nicht zuverlässig. Auf deine Zusagen können wir nichts geben. Und auf diese Vorwürfe reagiert Paulus. Und zwar direkt am Anfang seines Briefes. Da schreibt er dann, unter anderem folgendes, war ich denn nun leichtfertig, als ich mir das vornahm, also die Reise? Fasse ich meine Beschlüsse etwa nach rein menschlichen Gesichtspunkten, ohne nach Gott zu fragen? Ist mein Ja womöglich ein Nein und mein Nein ein Ja? Das sind rhetorische Fragen. Paulus ist mit sich selbst im Reinen. Er kann guten Gewissens sagen, nein, das ist nicht so. Diese Fragen sind alle mit Nein zu beantworten. Spannend ist, wie es jetzt weitergeht, weil statt zu erklären, warum er seine Reisepläne geändert hat, kommt auf einmal folgender Text. Gott ist treu. so dass keines unserer Worte an euch gleichzeitig Ja und Nein bedeutet. Denn es war Gottes Sohn Jesus Christus, den wir bei euch verkündet haben. Wir, das heißt ich, Silvanus und Timotheus, und Gottes Sohn war nicht Ja und Nein zugleich, sondern er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Deshalb berufen wir uns auf ihn, wenn wir Amen sagen. Und so machen wir Gottes Herrlichkeit noch größer. Gott aber ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt und uns gesalbt hat. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt und uns dazu den Heiligen Geist als Anzahlung ins Herz gegeben. Warum schreibt Paulus das, wo es doch gerade um Planänderungen und Vorwürfe geht? Weil es eigentlich um viel, viel mehr geht. Dass Paulus unzuverlässig ist, weil er seine Reisepläne geändert hat, das ist nur ein Aufhänger für die Christen in Korinth. Der Brief macht an mehreren Stellen deutlich, wenn man da weiterliest, die Korinther, von denen diese Vorwürfe kommen, die haben eigentlich viel tiefergreifende Anschuldigungen und auch Zweifel vielleicht. Es geht darum, ob Paulus überhaupt zuverlässig ist. Nicht nur in Bezug auf seine Reisepläne, sondern in Bezug auf alles, was er ihnen gesagt hat. Auch das, was er ihnen über Jesus erzählt hat. Und da wird Paulus leidenschaftlich, weil ihm nichts wichtiger ist, als dass ihm das geglaubt wird, dass er da zuverlässig ist. Deswegen geht Paulus darauf zuerst ein. Wir haben euch Jesus verkündet, schreibt er. Silvanus, Timotheus und ich. Was er erzählt hat, ist nicht seine eigene Überzeugung, seine alleinige Überzeugung, sondern alle drei bezeugen, dass das stimmt. Und entsprechend verhalten sie sich auch, so argumentiert er weiter. Gottes Charakter hat auf sie abgefärbt. Wie kann ein Paulus, der im Dienst dieses Gottes steht, unzuverlässig sein, wenn er im Auftrag eines treuen Gottes steht? Paulus versucht deutlich zu machen, er ringt förmlich darum, Leute, ihr könnt mir vertrauen, das stimmt. Und dann passiert in diesem Text so eine Wendung, dann auf einmal kommt dieses Gott ist treu. Und wir merken auf einmal, seine Rechtfertigung oder dieses Beteuern, dass er zuverlässig ist, das tritt in den Hintergrund. Darum geht es ihm jetzt gar nicht mehr, sondern er sagt, letztlich ist ihm wichtig, zweifelt von mir aus an, ob ich zuverlässig bin oder nicht. Aber bitte zweifelt nicht an, dass das, was wir euch erzählt haben, unzuverlässig ist. Gott ist treu, Gott ist zuverlässig. Stellt meine Zuverlässigkeit in Frage, aber bitte nicht die von Gott. Stellt sein Ja nicht in Frage. Sein Ja ist unverrückbar. Gott ist treu. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und dann fasst er hier in vier kurzen Versen ganz zentrale Grundthemen des christlichen Glaubens zusammen. Und dafür bin ich ihm dankbar, weil so unheimlich viel da drin steckt. Weihnachten. Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott selbst in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und in ihm, schreibt Paulus, sind alle Zusagen, alle Versprechen, die Gott jemals gemacht hat, erfüllt. Und wir könnten heute den ganzen Tag, wir könnten morgen hier noch zusammensitzen und auch noch die restliche Woche, wir könnten über diese Zusagen sprechen, wir könnten sie entdecken und wir wären immer noch nicht durch. So viele Zusagen sind das. Was sie alle gemeinsam haben, ist, in diesen Zusagen spricht Gott durch Jesus ein Ja. Ein Ja zu dieser Welt und ein Ja zu uns. Ein Ja zu dir. Die Bibel ist voller Zusagen darüber, dass Gott, der diese Welt geschaffen hat, nicht zulassen wird, dass diese Welt zerstört wird. Dass er diese Welt wieder heilen wird, dass er sie ganz machen wird, wiederherstellen wird. Dass er sie retten wird durch Christus, der Retter ist. Was ist das für eine grandiose Zusage? Das ist so schwierig, das zu fassen. Das ist eine Zusage, die Hoffnung schenkt, die mich tröstet. Denn mal ganz ehrlich, wir sind doch so begrenzt als Menschen, was das anbelangt. Die Klimakonferenz 2019 in Madrid, die ist ja nicht zur Zufriedenheit von allzu vielen ausgegangen. Manche Zeitungen haben geschrieben, man hat ewig getagt und es ist wenig bei rumgekommen. Es ist so schwer, bestehende Systeme zu verändern, Dinge zu verändern. Die Dinge zu verändern, die wirklich nötig wären, um diese Welt zu retten. Es müsste so viel passieren. Auf Netflix ist dieses Jahr eine wirklich bildgewaltige Naturdokumentation erschienen. Unser Planet heißt sie, sehr empfehlenswert. Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen. Was mir auffällt, bei allem Staunen, das sie in mir hervorruft darüber, wie schön unsere Welt ist, macht sie auch traurig. Mir tut's weh zu sehen, wie sich Lebensräume verändern und Tiere darunter leiden, unter dem, was eine Konsequenz ist von dem, wie wir leben. Ich habe eine Szene vor Augen, die sich irgendwie bei mir eingebrannt hat. Da stürzen Walrosse in den Tod, weil es nicht mehr genügend Eisfläche gibt und sie sich alle auf den letzten Landecken quasi zusammendrängen und keinen Platz mehr haben, klettern sie 80 Meter scharfe Klippen hoch, was sie eigentlich sonst niemals tun würden. Weil sie aber schlecht sehen, finden sie den Weg nicht mehr runter und stürzen 80 Meter in den Tod. Und das bewegt mich. Das macht mich traurig. Und es geht mir heute Morgen nicht darum, was wir alles dazu beitragen können, das zu verändern. Ich bin davon überzeugt, wir können recht viel zusammen erreichen. Aber auf lange Sicht können wir die Welt nicht retten. Das kriegen wir nicht hin. Das kann nur Gott, der diese Welt erschaffen hat. Und wenn ich solche Szenen vor Augen habe, dann bin ich so dankbar, dass Gott das sieht und dass das ihm auch wehtut und dass er versprochen hat, ich werde das wieder heilen. Ich werde diese Welt wieder heilen. Aber nicht nur die Welt braucht einen Retter. Auch wir brauchen einen Retter. Ja, es gibt doch so viel, worunter wir als Menschen leiden. Obwohl Sklaverei abgeschafft wurde, offiziell gibt es heute mehr Sklaven als jemals in der ganzen Menschheitsgeschichte zuvor. Und ich bin jedes Mal betroffen, wenn ich auf Instagram oder auf Facebook so einen Post von der International Justice Mission, von IGM, lese. Und zwar nicht darüber, dass sie es wieder geschafft haben, 2, 3 Kriminelle hinter Gitter zu bringen, die Frauen wegen Cybersex gefangen gehalten haben. Darüber freue ich mich, dass die hinter Gittern sind. Und ich freue mich und ich bin dankbar für die Arbeit, die IGM tut. Was mich schockiert, ist, wie viel Unrecht es auf dieser Welt gibt. Und welche Ausmaße das eigentlich alles hat. In allen erdenklichen Formen Ungerechtigkeit, Leid, Notsituationen. Und das ist ja nicht nur in Ländern weit weg, sondern das ist ja auch hier in Deutschland. Altersarmut, Pflegenotstand, Wohnungsnot, Perspektivlosigkeit, um mal so ein paar Schlagwörter zu nennen. Kinder, die unter kaputten Beziehungen ihrer Eltern leiden. Es tut weh mitzubekommen, wenn Kinder zu ihrem Vater oder zu ihrer Mutter müssen, obwohl diejenigen, die ihnen nahestehen, mitbekommen, wie sehr das dem Kind eigentlich schadet. Und wie sehr das Kind darunter leidet. Und dass dann diejenigen, die sich ernsthaft um dieses Kind sorgen, erleben, dass die Richter oder das Jugendamt oder andere Entscheidungsträger das einfach nicht sehen oder handlungsunfähig sind und teilweise gegen das Wohl des Kindes entscheiden. Gott hat versprochen, dass er einmal gerecht richten wird. Dass er all diejenigen, die uns und anderen Menschen Unrecht getan haben, zur Rechenschaft dafür ziehen wird. Dass er denen, die Unrecht erlebt haben, zu ihrem Recht verhelfen wird. Dass er sich um die kümmern wird, die sich nicht selbst helfen konnten. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Zusagen, die Gott gemacht hat. Die Bibel ist eine Schatzkammer voll mit Zusagen. Und es lohnt sich, die Bibel zu lesen, weil wer weiß, welche Verheißung uns oder auch dir morgen Trost und Hoffnung schenkt. Durch Jesus sagt Gott Ja zu allem, was er jemals versprochen hat. Er ist das Ja in Person. Ein Ja, das allen gilt, die sich zu seinem Ja halten. Wer sich zu Jesus hält, dem gelten die Zusagen. Und du kannst dafür nicht mehr tun als Ja sagen. Ja zu dem bereits ausgesprochenen Ja. Weihnachten, das ist Gott, der Mensch wird, der in diese Welt kommt, um alles dafür zu tun, damit wir in Beziehung mit ihm leben können, damit wir Ja sagen und dann alle diese Zusagen für uns in Anspruch nehmen können. Gott geht in die volle Vorleistung. Er wartet nicht ab, ob sich irgendjemand dafür erstmal würdig erweist. Er liebt uns, er liebt dich, dass er alles für dich tut, bevor du auch nur einen einzigen Finger dafür gerührt hast, bevor du überhaupt an ihn gedacht hast. Er bereitet alles vor. Sein Ja steht. Stellt euch einen Mann vor, der eine Frau liebt, Die Frau kennt ihn aber gar nicht. Und er weiß auch nicht, ob sie seine Liebe erwidern wird. Und er bereitet alles vor für die Hochzeit. Er bringt in Erfahrung, was ihr gefällt, bis ins kleinste Detail. Er bereitet alles vor. Er plant alles. Er investiert sein Vermögen da rein. Er verlässt seine Heimat, geht in das Land, wo diese Frau wohnt. Er bereitet alles vor. Alles steht. Und das Einzige, was die Frau tun muss, ist Ja zu sagen. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Mehr muss sie nicht tun. Dann wird die Feier zu ihrer Feier. Dann gehört das, was ihrem Mann gehört, ihr. Mehr muss sie nicht tun. Alles andere ist getan. Und das ist ein Vergleich, der hinkt immer noch massiv hinter dem Ja Gottes hinterher. Paulus schreibt, er hat uns mit sich versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Als wir nichts von ihm wissen wollten. Und an einer anderen Stelle, wenn er seinen Sohn für uns nicht verschont hat, wenn er sein Wertvollstes für uns gegeben hat, wird er dann uns nicht auch alles andere schenken? Gott zieht sein Ja nicht mehr zurück. Das steht. Nicht, weil er das nicht zurückziehen könnte, sondern weil er es nicht will, weil er uns liebt, weil wir ihm alles wert sind. Deswegen hat er unwiderruflich Ja gesagt. Nicht vielleicht, auch nicht mit einem Wenn oder mit einem Aber, ohne versteckte Hintergedanken, ein bedingungsloses Ja. Und das gilt dir, wenn du Ja zu ihm sagst. Darauf kannst du dich verlassen. Und Paulus ringt um Worte und versucht, das klarzumachen, was das bedeutet. Gott macht uns fest, schreibt er. Er hat uns gesalbt, er hat uns versiegelt, er hat uns eine Anzahlung gegeben. Gleich drei dieser Worte sind Begriffe aus der Geschäftssprache. Festmachen, ja, das wird oft benutzt, wenn ein Vertrag festgemacht wird. Damit wird garantiert, dass die Ware oder Dienstleistung auch geliefert wird. Waren und Güter werden versiegelt. Durch das Siegel ist klar, wem diese Sachen gehören. Eigentum ist klar geregelt. Und dadurch, dass eine Anzahlung geleistet wird, ist das Geschäft rechtsgültig abgeschlossen. Auch wenn vielleicht noch nicht alles ganz abgewickelt worden ist. Schauen wir uns die Begriffe noch ein bisschen genauer an. Er macht uns fest. Das ist das einzige Wort, das im Präsens steht. Es geht also um etwas, was Gott am Tun ist, die ganze Zeit mit uns. Seit du zu ihm gehörst, sorgt Gott dafür, dass du immer fester mit Jesus verbunden wirst. Gott stärkt unsere Beziehung und das macht auch unsere Beziehung zueinander in der Gemeinde stärker, weil wir auf Christus hin zusammengebracht werden, festgemacht werden an ihm. Gott hat uns gesalbt. Im Alten Testament wurden Menschen gesalbt, die von Gott in besonderer Weise erwählt waren, die in seinem Dienst stehen sollten. Priester, Propheten, Könige. Christus bedeutet der Gesalbte. Gott hat dich gesalbt, genauso wie er Jesus gesalbt hat. Du gehörst ganz zu Gott, stehst in seinem Dienst. Gott hat uns versiegelt. Als du dich für ein Leben mit ihm entschieden hast, hat er da sein Siegel draufgesetzt. Du gehörst ihm. Kannst du nichts dran ändern, das hat Gott gemacht. Und zu guter Letzt, aber nicht viel weniger wert, hat er dir den Heiligen Geist als eine Anzahlung gegeben in dein Herz. Zwei Begriffspaare, mit denen Paulus doppelt unterstreichen will, Gottes Ja ist ein Ja und das gilt. Und das kann dir nicht genommen werden, das ist garantiert, wie im Geschäftsleben, das ist garantiert. Für jeden, der mit Jesus unterwegs ist, gilt das. Egal wie schwach du dich fühlst, egal wie unfähig du dich fühlst. Es kommt auch nicht auf deine Leistungen an. Gott hat Ja gesagt. Er trägt dich, er macht dich fest. Seine Zusagen gelten dir. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast vielleicht noch nicht Ja gesagt und du fragst dich, ja, was muss ich denn tun, um Ja sagen zu können? Dann ist die Antwort darauf nichts. Du musst nichts tun, außer Ja zu sagen. Keine Vorleistung, du musst keine Prüfung ablegen, du musst nicht irgendetwas verändert haben davor, du musst nicht etwas geschafft haben davor, einfach nur Ja sagen. Paulus drückt das mit einem Wort aus, das manchmal sehr leer klingt. Wir sagen Amen. Gottes Ja gilt und wir können nicht mehr tun als Amen dazu zu sagen. Übersetzt, so ist es. Das bedeutet, wir haben es verstanden. Ich vertraue darauf. Wir können nichts anderes tun, als Amen zu sagen. Das ist keine große Leistung. Aber das ist, was unseren Glauben ausmacht. Dass wir annehmen, dass wir das gelten lassen, was Gott sagt, was er getan hat. Und dass wir dann mit beiden Händen ergreifen, was Gott uns geschenkt hat. Sein Ja gilt. Auch wenn du vielleicht zweifelst. Auch wenn du Fragen hast, die du nicht beantwortet bekommst. Wenn du dich fragst, ob Gottes Zusagen vielleicht doch stimmen oder ob das vielleicht doch nicht so ist mit seinen Zusagen, wie er das so gesagt hat. Wenn du in einer Situation steckst, die du nicht richtig einordnen kannst und an der du eher verzweifelst oder wo du nicht einordnen kannst, warum das jetzt so passiert. Advent ist ja auch so eine Zeit des Wartens, warten auf die Ankunft, aber eigentlich warten wir ja auf das Wiederkommen. Angekommen ist er ja schon, Jesus. Der Heiland ist schon in diese Welt gekommen. Das ist so ein altes Wort, das habe ich wieder ganz neu entdeckt. Heiland, Jesus wird alles heilen. Und es ist doch so viel kaputt in unserem Leben. Und er wird das heilen, wenn er wiederkommt. Das ist so ein Trost. Gerade da, wo wir mit aller Kraft versuchen, was zu ändern und immer wieder gegen die Wand laufen und merken, wir kriegen es nicht hin. Wo wir merken, wie hilflos wir eigentlich sind und wo wir merken, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind. Wir warten auf den Heiland, der wiederkommt und alles heil machen wird. Und das wird er, weil Gott absolut zuverlässig und treu ist. Darauf kannst du dich verlassen. Keine einzige Zusage bleibt unerfüllt und Weihnachten erinnert uns genau daran, dass wir Gott beim Wort nehmen können, weil er in seinem Sohn gekommen ist, weil dieser Sohn sein Ja ist und das ist ein echtes Ja. Amen.